ARD. Unter dem Gras darüber. 22.
Meine erste Kampfhandlung war erst am 22. Juni 1941, als der Russlandfeldzug losbrach. Und da mussten wir morgens um 5 losmarschieren und kamen gleich natürlich mit dem Gegner zusammen und hatten da etliche feindliche Widerstände niederzukämpfen. Aber dann kam ein Erlebnis, das muss ich unbedingt schildern. Das war etwa 10 Tage nach Beginn des Russlandfeldzuges. Wir hatten abends unsere Zelte aufgebaut und ein sehr beliebter Offizier, Leutnant Heisch, ist in ein Kornfeld gegangen zum Austreten und kam nicht zurück. Und seine Soldaten haben ihn gesucht und fanden ihn ermordet und grausam mit Messerstichen zugerichtet. Und seine Soldaten, die ihn über alles liebten, wollten in diesem Dorf alles niedermachen. Und der Bataillonskommandeur, ein Major, der im Zivilberuf Rektor in Schwäbisch Hall war, der hat das verhindert, indem er gesagt hat, Leute, ich kann euren Ärger verstehen, euren Zorn, aber es muss völkerrechtlich zugehen. Der ließ von diesem Dorf 100 Männer verhaften, abzählen, 10 herausholen und diese 10 Leute wurden dann standrechtlich erschossen, wobei sich die Soldaten dieses Leutnants Alfred Heisch darum rissen, diese Erschießung mitzumachen. Das Ganze war für mich derart grauenvoll. Ich konnte schon die Verhaftung der Männer, das Geschrei der Frauen und Kinder und das alles konnte ich nicht ertragen.
Das Ziel habe ich mir nicht gesetzt, aber das Ziel hieß eben Einmarsch in Russland. Und der Russe hat sich entgegengestellt. Daraus gab es Kämpfe. Die Kämpfe waren schwer. Das Gelände war schwer. Und mehr als 3 Stunden Schlaf habe ich in diesen Wochen nie gehabt. Und da hat schon geknallt. Einer meiner Ordnanzoffiziere, dessen Kopf ist mir vor die Füße gerollt. Ja. Tote habe ich schon in Frankreich gesehen, aber dass man direkt einer von der Seite weggeschossen wurde, das war schon arg, ja. Ne? Der hat beinahe geheult. Ne? Aber es war. Er hat sich eine Sekunde später auf den Boden geschmissen als ich. Und ist passiert gewesen. Ne? Er war ein netter Kerl.
Ein französischer Schriftsteller hat mal gedacht, wenn die Soldaten immer wüssten, wer ihnen gegenübersteht und denen mit Namen kennen würden, dann würden sie vielleicht nicht so viel schießen. Ich habe das selbst unmittelbar erlebt. Sie hatten einen Panzerangriff gefahren. Der Angriff war abgebrochen, weil es Abend wurde, dunkel wurde. Und wir standen vor einer langsam ansteigenden Höhe, die durchwachsen war, also mit Büschen so dazwischen. Und wir standen da und guckten. Und auf einmal sprangen hinter den Büschen einzelne Soldaten vor und liefen weg. Es waren also Soldaten, die da noch in Deckung gegangen waren und nun versuchten, sich in Sicherheit zu bringen und abhauten. Und der Kommandant befahl, wie er es in solchem Fall tun musste, Funke-MG, Feuer frei. Funke-MG hatte ich, also sollte ich jetzt auf diese davonhüpfenden Leute schießen. Und wie ich da durchguckte, mein Zielgerät durchguckte, und sah die armen Schweine dahin rennen, geduckt, gebückt, hüpften die davon, ja, wie die Hasen. Und die sollte ich abschießen. Also, ich hab's nicht gekonnt. Und dann rief der von oben wieder, nicht wahr, Funke-MG Feuer frei, und ich schrie dann Ladehemmung. Und dann war es dunkel und war sowieso nicht mehr zu wollen. Dann kam der Kommandant runtergeklettert, der saß jetzt hier am Turm oben, kam der runter zu mir, sagt, jetzt gehen Sie mal weg. Und dann hat der sich auf meinen Platz gesetzt. Das war ein Oberleutnant der Reserve, im Schulgerat oder sowas muss er gewesen sein, ein älterer Mann und ein sympathischer, ruhiger Bürger. Der setzte also auf meinen Platz, nahm das Maschinengewehr und bum, 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 schoss das natürlich. Ich hatte keine Ahnung. Er guckte mich an und sagte, die Ladehemmung hatten Sie wohl. Und das war so ein merkwürdiger Moment. Was sollte ich sagen? Sagte ich ja, war das nicht unheikel, weil es ja auch als Befehlsverweigerung vom Feind ausgelegt werden konnte. Und das wäre tödlich gewesen, nicht wahr? Naja, aber ich sagte ja. Und darauf guckte mich der an und sagte, ich glaube, die hätte ich auch gehabt. Und dann stieg er aus. Das war so ein Moment, wissen Sie, wo mal das Menschliche obgesiegt hat über dieses verfluchte Kriegerische, nicht wahr?
Es gibt immer solche Situationen. Schauen Sie, da hatte ich also einen nachgeordneten Generalstabsoffizier, einen sogenannten 1C, Fieberg hieß er, netter Kerl, aktiver Offizier, sollte auch Generalstabsoffizier werden. Der musste im Rahmen seiner Generalstabsvorausbildung musste eine Truppe führen. Also habe ich ihm also nun die dritte Kompanie sowieso gegeben, die hinten nachlief. Und nach ein paar Wochen kam er und bat, abgelöst zu werden. Sage ich, Fieberg, wieso? Jetzt haben Sie noch 5 Tage, dann ist das Kommando weg. Und das müssen Sie halt mal haben. Nein, ich mag nicht mehr. Ne? Heißt in der Kompanie was los? Nein, nein, ich mag nicht mehr. Ne? Gut, jetzt beruhigen Sie sich wieder. Ich spreche mal mit dem General, aber ich glaube nicht, dass der damit einverstanden ist. Denn das Ganze sieht mir doch ein bisschen noch Laune aus, die Sie gerade mal haben. Schön. Wir waren ganz vorne in Russland, bei Moskau. Er war noch in Reserve. Ich musste die dritte Kompanie einsetzen nach vorne, ne? Er marschierte mit der dritten Kompanie, das heißt, dass er fuhr mit seiner dritten Kompanie noch an meinem Gefechtsstand vorbei. Er kam zu mir rein. Herr Major, lösen Sie mich ab. Sag er, jetzt 2 Tage noch, Mensch, ja, ne? Da ist doch nichts los, was, wieso denn, ja? Also jedenfalls, ich habe nichts getan. Das. Nächsten Tag war er tot. Ne? Ich hätte ihn retten können. Aber wie käme ich dazu? Ne? Und so, ja. Dabei war die Lage weiter gar nicht gefährlich.
Die Frage, wie weit ich selbst getötet habe, muss ich so beantworten, dass ich bewusst und von Angesicht zu Angesicht niemand getötet habe. Aber ich habe natürlich als Offizier Angriffe befehligt und Schlachten durchgeführt, bei denen viele Menschen getötet wurden. Ich habe auch einige Panzer mit der Panzerfaust abgeschossen. Da habe ich nur den Panzer als Feind gesehen, keinen Menschen. Aber als ich später die 4 verkohlten Leichen aus diesem Panzer sah, wurde mir schon schwummelig.
Beim allerersten Einsatz habe ich Angst gehabt, Platzangst gehabt geradezu, weil sie in dem dunklen Ding drin sitzen. Es wahnsinnig eng, stoßen mit den Ellbogen und mit den Knien überall an und so weiter. Ringsherum ist bloß Stahl und es ist ja dunkel. Ist ja vollkommen dunkel. Vor ihnen als Funker glühen, vor ihnen bloß diese paar Lichter von dem Funkgerät. Und das Ding fährt los und sie wissen ja überhaupt nicht, was los ist. Das Ding fährt irgendwo hin, es hält, es fährt wieder weiter, es kurvt und so. Warum? Keine Ahnung. Das war also, wie ich das erst drin saß, hätte ich fast Platzangst gekriegt. Mut ist so eine komische Sache.
Ich war anfangs bei der Werkstattkompanie. Die war hinter der Front, weil da kaputte Panzer dahin zurückgeführt werden mussten. Und da habe ich auch Panzer, die Treffer bekommen hatten, Oben rein, so einen schmalen Eimer, eine Art Kohlenschaufel, hat man die Kameraden rausgekratzt. Nicht? Da war der Fritzo und der Karl, der abends noch ein 17 und 4 gespielt hat, eine Brieftasche hingelegt hat. Da war das Stückchen, da hat man dann eben Flaschengräber gemacht. Nicht? Das heißt, in eine Flasche kam die Wehrstammrolle rein und die wurde dann beerdigt. Ne? Die Überreste, da wusste man ja nicht mehr. Ne? Und das war noch Werkstattkompanie. Aber dann kam ich ja zur dritten Kompanie. Da kam ich zur Kampfstaffel direkt. Nicht? Weil vorne alles, die waren alle hin. Ne? Naja, und da habe ich dann eben die anderen Dinge miterlebt, auch nicht wie, mein Gott, man war vorgestoßen, und wir haben ja nicht bloß immer gesiegt, nicht? Wir haben ja auch manchmal Dresche bekommen. Und da hat man dann doch eben, wenn man mal wieder zurückgehen musste, nicht? Gesehen, was inzwischen hinten los war. Da waren die Mordkast, die haben eben noch Rubaschke, ist ja reit, ja, das Hemd gewaschen hatten, die lagen da auf einmal tot da. Also für uns war die ältere Russin immer die Matka. Hinter uns wüteten nämlich gewisse Einheiten. Das waren vor allen Dingen die von der spanischen Blauen Division, das waren die freiwilligen Letten, die waren sehr grausam, die Letten. Und da waren dann eben auch Sondereinheiten aus dem Reich mit den Herrn Amtswaldern. Da haben die dann die jüngeren Leute geschnappt in Waggons ins Reich als sogenannte Fremdarbeiter in die Rüstungsindustrie. Und die anderen, die sich dann gewehrt haben, wurden natürlich Widerstand nicht gegen Staatsgewalt, wurden umgelegt. Da sagt der Hauptmann Brimke noch, das ist doch, also der natürlich ein bisschen makaber, ne? Die sollte man doch noch das Hemd waschen, ne? Das war ein Abgebrüder, war ein Panzerhauptmann. Gell? Der war schon in Spanien in der Legion Conta dabei.
Ich habe erlebt, wie eine Besatzungsarmee im Feindesland agiert. Da kamen wir ja abends in irgendeinen Ort. Dann liefen da ein paar Kühe rum oder ein paar Schafe oder was. Und dann wurde der Ortsvorsteher zum Kommandeur gebeten und dann wurde ihm eröffnet, also wir brauchen das und das, um unsere Soldaten zu ernähren, wir geben dir eine Bescheinigung und damit kannst du dann von irgendeiner Stelle, welche weiß ich nicht, Geld bekommen. So lief das.
Natürlich, die Städte waren kaputt und vieles, die Dörfer waren alle abgebrannt. Da wo Dörfer waren, er kam nur die Kamine noch. Den sah man überall wie so Leuchttürme. Das waren ja keine Dörfer mehr. Das waren Brandstätten, die waren nur noch als solche dadurch zu erkennen, dass der Schornstein noch stand. Denn es waren ja alles Holzhölzer gewesen, meistens jedenfalls. Das war in Minsk zum Beispiel, war das ganz deutlich. Ganz Minsk hatten sie ja auf diese Weise schon kaputt gemacht. Wo wir hinkamen, nur der Schornstein. Und die ganze Bevölkerung, die waren alle, entweder waren sie umgekommen oder sie waren geflüchtet oder, naja, sie waren natürlich in Richtung Osten geflüchtet. Und eine Geschichte war auch sehr schrecklich. Also auf den Straßen, auf denen die Kolonnen fuhren, wo viel Militär war, ausschließlich Militär, und daneben in den Gräben, hatte man die Zivilkolonnen abgedrückt. Das heißt, die ihr ganzes Zeug, ihr Wägelchen mit den Sachen, die sie hatten, noch retten wollten, hatte man, die Kolonnen hatten das Vorfahrtsrecht, einfach in die Gräben geschubst, die lagen da drin, kamen nicht vorwärts, und dann kamen die Flieger drüber weg und schossen in diese Gräben. Und das war ein grässlicher Anblick.
Wir wurden dann, wie wir in Bjelgorod waren, in ein kleines Dorf. Die Front war nicht weit weg, die Infanterie, vielleicht so 10 Kilometer vor uns. Ich hatte eine vorgeschobene Vermittlung. Und da rief der Adjutant, der Regimentsadjutant mal an, ich brauche einige Freiwillige, die hier ein paar Russen erschießen, ein paar Überläufer, die gekommen sind. Allerdings muss ich sagen, wir hatten Schnee Meter hoch und der war noch nicht beseitigt. Aber man hätte die Russen auch noch unterbringen können in den Häusern. Die Überläufer, nicht? Und da haben sich wirklich Freiwillige gemeldet, um die Menschen zu erschießen. Die haben ihnen die Pelzstiefel, wir hatten ja noch keine warmen Sachen, die Pelzstiefel, die Hosen und die wattierten Jacken ausgezogen. Und dann, es gab in der Ukraine so tiefe Schluchten, 20 Meter tief, haben sie da reingeführt und da einfach umgelegt. Und dann haben wir auch erlebt, unterwegs mal, wenn wir waren, es sollten Gefangene weggebracht werden, da hatten wir leider Kameraden, die haben sich gemeldet, die Gefangenen wegzubringen, die sind bis zur nächsten Waldecke gegangen, haben sie umgelegt und zurückgekommen, Gefangene abgeliefert. Das war eine Schweinerei. Und wir haben schon gesagt, wenn der Russe mal zu uns kommen sollte, Gnade uns Gott, was uns dann passiert.
Ja, und dann war es ja schon so, dass um die Zeit herum, 1943, die Sache ein bisschen in Stocken geraten war. Erst ging es ja flott vorwärts, vorwärts, vorwärts. Wir haben dann die verschiedenen Städte absolviert. Kursk, Oryol, die Städte, die da im Mittelabschnitt lagen, die hatten wir alle schon hinter uns gelassen. Die waren natürlich meistens Trümmerhaufen. Naja, auf einmal ging es aber nicht mehr so schnell vorwärts. Und da kamen wir nach Konotop. Das ist ein großer Eisenbahnknotenpunkt in der Ukraine. Und da war auf einmal eine Weisung gekommen, es wird ein Vortrupp gebildet, der die Quartiere ausmacht. Mein Freund Ferdi Hassenkamp, der gehörte zu einem Vorkommando, hat Quartiere ausgesucht für Unteroffiziere und Mannschaften und so weiter, da ich schon Unteroffizier war. Sagte Ferdi, du eins, ich hab für dich auch ein kleines Quartierchen gefunden. Denke, du wirst damit zufrieden sein. Naja, ich also dahin mit ihm. Er klopft höflich an, aber auch gut erzogen, auch Bursche. Und da wurde er von einem Mädchen empfangen, die Deutsch sprach. Na gut, jetzt kommt eine ganz komische Geschichte nämlich, ja. Das hat was mit meiner späteren Frau zu tun. Oksana, muss ich ja das Mädchen mal nennen, macht auf. Erschraken natürlich. Da saß ihre Lehrerin, eine Jüdin, und ihr Kind auf dem Bett, auf dem sie schlief. Das war ihr kleines Zimmerchen gewesen. Daneben war ein größeres Zimmer, das war das Zimmer der Eltern. Dann gab es einen Flur, dann gab es die Küche mit dem großen Ofen, in dem er kochte und oben schlief. Auf jeden Fall, sie starrt mich mit großen Augen an. Ich starre sie auch ein bisschen unbeholfen an, weil ich dachte, Mensch, ein bisschen ein Okkupant und kommst jetzt hier so rein und muss jetzt hier diese Leute verteilen. Aber mir war nicht wohl, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, nun haben die ja gesehen, sie müssen da raus und ich muss da rein. Nun musste ich ja erst wieder zurück und so weiter. Und sie haben inzwischen das Quartier geräumt, sind durch die andere Tür, die da war, ins große Zimmer der Eltern, alle drei zurück. So, und ich habe dann da das Quartier in Anspruch genommen. Habe mich auf das Bett erstmal gesetzt, geguckt, ob das schön ist. Das war ein schönes Bett. Konnte gut drauf schlafen. Das war schön bequem. Naja, aber ich will das mal abkürzen. Die Sache dauert sonst zu lange. Es dauerte 2-3 Tage, da klopfte Oksana an die Türe, die da zum Elternzimmer ging, und bat, ob sie eintreten dürfte. Na, ich habe gedacht, in ihr eigenes Zimmer darf sie ja doch wohl eintreten. Naja, aber sie war auch höflich und ich sagte, kommen Sie doch rein, tut Ihnen doch keiner was. Ja, und da Oksana fließend Deutsch sprach, sie konnte perfekt Deutsch, bis auf die Artikel, die sie immer verwechselte, hatte sie inzwischen gesagt, sich, mit dem Mann muss ich mich mal, da muss ich mal gucken, was der hier so macht. Sie war neugierig. Ich hatte da einige Bücher hingestellt auf das Tischchen und da hatte sie sich interessiert. Ich war ja auch mal weg und da hat sie geschmökert und geguckt. Dann hatte ich ein Radio. Ich kriegte als Unteroffizier requirierte Sachen, kriegte ein Radio zur Verfügung gestellt. Das stand auf diesem kleinen Tischchen. Und die ja nicht ganz doof, wie sie waren. Sie war ein intelligentes Völkchen. In der Abwesenheit, wenn ich draußen war, wenn ich Funkdienst hatte oder Bekleidungsaustausch machte, haben sie die ganze Nachbarschaft in meinem kleinen Quartier versammelt und haben russisches Radio eingedreht und haben dort die Nachrichten gehört auf Russisch und wussten genau, wo die Front ist. Ja, auf jeden Fall, so kam allmählich ein Kontakt zustande. Oksana interessierte sich immer mehr für das, was ich so früher gemacht hatte und das und das und das. Naja, schließlich sagte sie, wir hätten einen großen Wunsch. Ob wir Ihnen das sagen dürfen, wissen wir nicht, aber wir machen es trotzdem. Hier die Frau, die neben mir saß auf dem Bett, Sie haben sie ja gesehen, das ist eine Lehrerin und sie ist Jüdin. Lydia hieß sie, Lydia. Dein Neko. Entschuldigung. Verdammt nochmal. Aber die Erinnerung, alles, was damit zusammenhängt, was da alles passiert ist. Entschuldigung, muss noch mal tief Luft holen. Und da sagte Oksana zu mir, ob ich bereit wäre, mit ihr zusammen und Lydia zur Kommandantur zu gehen und für sie einen Pass zu besorgen. Denn als Jüdin kann sie so weiter nie existieren. Sie fällt überall auf und sie hat sich ja auch versteckt. Sie haben sie ja bei sich versteckt gehabt mit ihrem kleinen Sohn. Ich dachte, selbstverständlich, wir können das machen. Also wir, das Kind kam nicht mit, also wir drei, Lydia, Oksana und ich, gingen zur Kommandantur, zur deutschen Kommandantur, die da in Konotop das Sagen hatte. Und ich sagte, Lydia hat ihren Pass verloren und möchte darum bitten, ihr einen neuen Pass auszustellen. Sie möchte arbeiten gehen. Oh, die waren sofort bereit. Die haben gar keine großen Umstände gemacht. Name, Datum und so Schluss. Und da hatte in 5 Minuten hatte sie einen neuen Pass. Und damit konnte sie natürlich leben.
Wo wir da um Kiew rumgingen, da haben wir erzählen gehört, dass ein großer Steinbruch da war, wo sie so zigtausend Juden reingetrieben haben und dann alles gesprengt haben. Ob es stimmt, weiß ich nicht, aber es ist wohl anzunehmen. Die SS oder nicht, noch nicht mal die SS, sondern die dann hinter den Nachschubtruppen, die dann kamen, nicht? Die sollen das gemacht haben. Und wir sind dann jedenfalls weiter nach Charkow und von Charkow nach Bjelgorod. Und in Bjelgorod lagen wir einige Zeit, das sagte ich schon, da wurden die aufgehängt. Und dann kamen wir in ein kleines Dorf. Und da waren nur Bauern und die hatten nur diese Holzhütten mit, auf Deutsch gesagt, mit Kuhscheiße verschmiert, also Kuhscheiße und Lehm gemischt und Spreu so vom Getreide. Und auch der Boden war nur gestampft aus Lehmboden, Kuhscheiße mit allem, nicht? Ja, und da haben wir mit drin gelebt.
Mein Vater hat sich dann freiwillig nach Russland gemeldet, denn er war immer noch überzeugt, nicht? Es wird für eine gute Sache gekämpft. Und alles, was er darüber rausgehört hat, war immer nur Feindpropaganda, nicht? Das ist nicht wahr, das ist Feindpropaganda. Man hat ja Nachrichten nur von der einen alten Nachbarin gekriegt, die er missachtet hat, weil sie eben schon sehr alt war und für ihn nicht mehr ganz voll zurechnungsfähig. Und die anderen, die waren so katholisch und schwarz, denen hat das auch nicht geklappt. Nicht? Er hat halt da sein Nazi-Klüngel um sich gehabt und die haben alle ins gleiche Horn geblasen. Und das Gegengewicht war meine Mutter, die das aber mehr so en passant behandelt hat. Und mein Vater ging dann, der hätte nicht mehr zum Militär gemusst, der war auch schon zu alt dazu, aber er kam durchs Rote Kreuz nach Russland und Medizin war ihm schon immer sein Hobby. Und er musste dann die Verwundeten von Odessa meinetwegen oder Dnipropetrovsk und wo die überall waren, musste sie nach Krakau bringen, entweder nach Polen oder auch nach Ostdeutschland. Und da hat er dann schon Dinge erzählt. Er hat also Wagen gehabt mit Ruhrkranken, Wagen mit Wahnsinnigen, Wagen mit Amputierten und hat dann so erzählt, dass man denen Maden in die Stümpfe setzt und mich hat es gleich geschüttelt, aber er fand, es sei sehr gut, die fressen den Eiter weg und er heilt es am besten. Und er hat sehr viele Briefe von Russland geschrieben und die waren eigentlich immer irgendwie heiter, wohl dass man sich keine Sorgen macht. Und wir konnten auch immer seinen Standort ausmachen, weil er unter manche Buchstaben eben so kleine Bleistiftpünktchen gemacht hat. Und dann konnte man dann rausbringen, ja, meinetwegen Odessa. Und wir haben uns immer gefreut, wenn ein Brief kam, weil er war ja doch auch in Gefahr. Und er kam dann mal nach Hause, ja, und dann hat er gesagt, er hat was Schreckliches erlebt. Er hat gesehen, wie in Polen Juden einen Graben graben mussten und dann auf die aufgeschütteten Erdwelle mussten sie sich aufstellen und mit dem Gesicht zum Graben hin und wurden dann einfach abgeschossen und in den Graben rein. Und man hat überhaupt nicht nachgeschaut, sind die nun wirklich tot oder nicht. Und es hat ihn so erschüttert, dass er also in diesem Urlaub, als er kam, stehenden Fußes zur Ortsgruppe ist und hat seinen Austritt aus der Partei erklärt. Und meine Mutter war dann ängstlich, sagt, um Himmels Willen, was hast du denn für einen Grund angegeben? Dann sagt er, den er hat, nicht, dass er das mit diesen Juden gesehen hat. Und damit war für ihn die Partei erledigt und Hitler erledigt. Und er war dann sehr pessimistisch, ging nochmal zurück nach Russland, kriegte dann eine Phlegmone an den Beinen und Furunkel am Rücken und es war also sehr gefährlich und dann brauchte er nicht mehr, er wurde operiert dort drüben und dann brauchte er dann nicht mehr rausgehen eben nach Russland.
Manchmal ist etwas kolportiert worden, was man glauben konnte oder auch nicht glauben konnte. Eigentlich bin ich also erst nach dem Krieg richtig aufgeklärt worden, ja. Vor allen Dingen, ich bin auch mal von einem Staatsanwalt vernommen worden dazu und habe ihm gesagt, da hat sich darum gehandelt, dass aus dem besetzten Griechenland Juden abtransportiert wurden. Ja. Und dass die Wehrmacht da Transportmaterial, also LKWs zur Verfügung gestellt hatte. Habe ich nicht gemacht, aber der wollte von mir also irgendein Gutachten darüber hören. Man hat gesehen, dass sich die Wehrmacht bis zum letzten Moment gesträubt hat, Transportmaterial zur Verfügung zu stellen. Ich habe damals also nun vor Gericht oder vor dem Staatsanwalt ausgesagt, ja, was genau meine Meinung darstellt, dass niemand von all den Leuten, die diese Juden damals abtransportiert haben, die also Transportmaterial zur Verfügung gestellt haben, ob der Fahrer, der ihn gefahren hat, oder der Chef des Stabes, der die Sache angeordnet hat, keiner hat für möglich gehalten, dass diese Juden in den Tod gefahren werden. Man wusste, dass sie schlecht behandelt werden, man wusste, dass sie grausam behandelt werden, dass sie interniert werden, aber es war einfach undenkbar, dass das vollzogen wird, was dann wirklich vollzogen worden ist, nämlich das Umbringen, wie man Ungeziefer umbringt. Das war damals meine Meinung. Wie gesagt, ich bin dann letzten Endes auch mal an so einem KZ vorbeigefahren und konnte mich überzeugen, dass das grauenhafte Zustände innerhalb des Stacheldrahts gewesen sein müssen. Aber die Leute lebten und wurden zum Teil auch zur Arbeit herangezogen. Wenn sie durch Polen gefahren sind, mit dem Auto allein, sind sie gelegentlich an so Arbeitskolonnen vorbeigekommen, die aus Juden bestanden haben. Etliche SS-Leute mit Maschinenpistolen, ja. Ja, und was passierte da? Wenn sie als Offizier vorbeifuhren, dann mussten diese armen Teufel gerade stehen, ihr Mützchen abnehmen und mich grüßen. Und die Wachmannschaft hat wohl erwartet, dass ich nicht gegengrüße. Ich habe aber gegengegrüßt, ja. Bin auch nicht erschossen worden deshalb. Also das waren so die einzigen Erlebnisse, die ich auf diesem Gebiet registrieren kann. Denn als dann der Russlandfeldzug begann, war ich immer mindestens 3 Kilometer vor an der Front, ja. Und da hatten wir andere Sorgen, als Juden zu fangen oder uns mit irgendwelchen Gräueln abzugeben. Sind schon mal also nun Äußerungen gefallen, die man glauben konnte oder nicht, die man, ja, ganz offen gesagt, dann verdrängt hat, ne, weil man keine Zeit hatte. Naja, also Äußerungen, dass da und dort, also nun weit hinter der Front, dass da also nun 1000 Juden erschossen worden sind oder so. Ne? Das kam schon mal sowas an, aber es war schwer zu glauben. Aber wenn dann heißt, ja, die SS, dann habe ich es schon geglaubt. Ne? Aber ändern konnte ich es nicht.